Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Max Ropers und Fabian Knotnerus. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite, hier direkt vor Ort im Transfermarkt-Studio, natürlich Fabian Knotnerus. Moin Knotti, wie geht's dir?
Moin, mir geht's super. Freue mich wieder am Start zu sein, mit euch über Gerüchte zu sprechen, einen Kadercheck zu machen, über einen Spieler zu sprechen und seinen möglicherweise neuen Club uns rauszusuchen, rauszupicken. Freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir da jetzt schön wieder mal so 35, 40 Minuten mit euch über Fusi schnacken können und würde sagen, wir starten direkt und legen los.
Ja, lass uns starten. Wir haben heute einiges für euch vorbereitet. Gianluigi und das Top-Talent der zweiten Liga steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu, wie konkret das jetzt wirklich ist. Er war wohl zum Medizincheck diese Woche schon in Frankfurt und wir wollen gucken, passt das denn? Passt das? Der Transfer der Woche, ist das gut für ihn? Ist das gut für Frankfurt? Und was hätte es gegebenenfalls für Alternativen gegeben? Und dann schauen wir noch nach Stuttgart, der Mannschaft, ja, der Stunde, wahrscheinlich der Saison, die größte Überraschung trotz Leverkusen, dass sie ja auf dem Weg in die Champions League sind. Und ein Spieler, der hat sich gerade so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt und kann sich jetzt den Club auswählen. Und deswegen spielen wir Pick His Club mit Chris Führig und gucken dann noch generell auf den Kader vom VfB Stuttgart in Richtung Sommer. Und lass uns loslegen, aber mit Gianluigi. Denn Gianluigi, wir haben ihn schon erwähnt, ist einfach das Top-Talent der zweiten Liga. Er trägt den ersten FC Nürnberg mit 18 Jahren. Er ist jetzt oder wird jetzt türkischer Nationalspieler, hat sich für die Türkei und nicht für Deutschland entschieden, dort zu spielen. Gegebenenfalls ist er schon bei der Euro im Sommer dabei. Und er steht jetzt vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Was war dein erster Gedanke, wo du jetzt so gehört hast, okay, es wird jetzt wirklich konkret mit Uzun? Was ist so deine erste Auffassung?
Generell für mich war klar, in Nürnberg wird er auf jeden Fall nicht bleiben. Das hat Dieter Hecking als Verantwortlicher auch schon gesagt. Das ist einfach super unrealistisch, dass Nürnberg ihn halten kann. Dass es in die Bundesliga geht, beziehungsweise eine Etage nach oben, mit dem Talent, was er hat, völlig unumstritten, völlig klar. Und dann, wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es für mich auch logisch, dass es nicht Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen ist, sondern halt eben Eintracht Frankfurt. Wenn man sich Frankfurt anschaut, die letzten Jahre, was sie an Talenten hervorgebracht haben, ist das aller Ehren wert, muss man einfach anerkennen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn man halt trotzdem noch ein bisschen die Kirche im Dorf lässt und sagt jetzt, ja, die Erwartungen sind jetzt nicht halt direkt unter der Decke, sondern die sind immer noch, lass sie nochmal so auf Tischhöhe sein. Das ist ein super geiles Talent, aber ich möchte nicht, dass er zu schnell zu hoch gejubelt wird. Ist ja mal so der schmale Grat zwischen, gib den Talenten die Chance, sich zu beweisen, gib ihnen Spielzeit oder jubel sie halt direkt hoch und sag, das ist der nächste Messi, der nächste Lamine Jamal und hast du nicht gesehen. Er trägt Nürnberg und das mit 18 Jahren, das muss man sagen, es ist absolut stark, was er macht. 13 Tore in 25 Spielen in der Liga. Richtig, richtig gut, auch wenn da einige Elfmeter dabei waren, keine Frage.
Nee, die musst du auch erstmal machen.
Musst du auch erstmal machen, in dem Alter die Verantwortung überhaupt zu übernehmen, zu sagen, ich schieße ihn. Frankfurt macht für mich am meisten Sinn, aber auch da muss man meiner Meinung nach ganz ehrlich sagen, es gibt halt auch da eine enorme Konkurrenz. Du hast Mario Götze, du hast Omar Mamouche, du hast Faris Chaibi, du hast Hugo Larsson, du hast noch einen Christian Listesch, den sie schon verpflichtet haben im Sommer für 3,5 Millionen, glaube ich, oder nee, 4,5, kann auch auf über 10 Millionen mit Bonizahlung gehen, auch jung. Das heißt, sie haben schon auf dieser Position auf eine gewisse Art und Weise schon investiert. Sie haben eh für die nächste Saison einen unfassbar großen Kader mit 40 Spielern, Stand jetzt. Natürlich wird sich da noch einiges ändern. Da kommen viele Leihrückkehrer zurück, die wahrscheinlich keine Zukunft haben bei der SGE. Aber ich hoffe einfach nur, dass es für ihn die richtige Entscheidung trifft und sagt, ich muss spielen, ich will spielen und dass es dann auch bei Frankfurt funktioniert. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, sage aber auch, wenn es in die Bundesliga gehen soll, macht das am meisten Sinn. Weil wenn wir uns die Ablösesumme angucken, um die es geht, die wird im zweistelligen Millionenbereich liegen und wahrscheinlich nicht bei 10, sondern wahrscheinlich eher so 13, 14, 15, kann ich mir gut vorstellen. Der Rekordabgang von Nürnberg, ich mache mal bewusst eine kleine Pause, ihr könnt ja mal kurz raten. Also ich weiß nicht, ob ihr auf die Namen gekommen wärt, ich jetzt im ersten Moment, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, eher auch nicht. Es ist Philipp Wollscheid und Eduard Löwen. für 7 Millionen. Da sprechen wir jetzt von einer ganz anderen Riege und da sind 2/3 der Bundesligisten sind raus, wenn es um die Ablöse geht. Lang um heißen Brei geredet, kurz gefasst, Frankfurt macht da schon am meisten Sinn.
Genau, weil einige Clubs in der Vergangenheit jetzt so ein bisschen zu schwach geworden sind. Gladbach wäre vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein Kandidat gewesen für so einen jungen, aufstrebenden Spieler aus der zweiten Liga. Gesichertes Umfeld war es damals, trotzdem mit Chance auf Europa. Nicht mehr so. Wolfsburg, Hoffenheim, obwohl sie ja eigentlich prädestiniert dafür sind, weil sie ja finanziell abgesichert sind, da hast du auch gerade nicht so die beste Option. Also schau dir einen Lovro Meier an, der manchmal spielt, manchmal nicht spielt. Hoffenheim auch manchmal gut, manchmal nicht gut. Andere Clubs sind komplett raus, wie ein 1. FC Köln, darf eh keine Transfers tätigen. Und Bochum, Augsburg, bei allem Respekt, können keine 10 Millionen Transfers tätigen. Und die da drüber sind eben noch eine Spur zu groß. Und dann bleibt eigentlich nur so Freiburg. Freiburg geht jetzt aber auch kein großes, großes Risiko ein. Sie hat jetzt gerade zum Beispiel Adamu. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so das beste Signal gewesen, dass dann mal so ein Risikotransfer da nicht so funktioniert hat. Und dann bleibt eben nur noch Frankfurt. Guck dir die Tabelle an. Die sind im Niemandsland. Positiv gesehen, 6. Europa League. Aber nach oben geht nichts und nach unten geht eigentlich auch nicht viel. Und Frankfurt, finde ich, weil du auch dieses Hypen angesprochen hast, ist da der richtige Ort. Denn ja, da gibt es Konkurrenz. Aber die Konkurrenz gibt es überall und du musst dich eh durchsetzen. Er hat sich für die Türkei jetzt schon entschieden und muss sich da auch durchsetzen. Gegen Yildiz, gegen Çalhanoğlu. Also da gibt es 1000 Spieler, die irgendwo Konkurrenz sind und er muss sich dem eh stellen. Und Frankfurt hat aber auch bewiesen, dass Spieler auch mal ein bisschen Zeit bekommen dürfen. Also ein Jovic war nicht ab sofort super, hat dann eine richtig krasse Saison erlebt. Ein Allaire hatte ein bisschen, auch wenn der ein bisschen älter war, ein bisschen Eingewöhnungszeit benötigt. Auch ein Lindström, jetzt ein Chaibi, auch der jetzt im Afrika-Cup und alles. Das dauert eben alles ein bisschen. Und ich glaube, da ist Frankfurt schon der richtige Weg. Und ich kann mir richtig gut eine Dreierreihe vorne aus Marmoush, Chaibi und eben Uzun vorstellen, eben als Mittelstürmer. Denn ich sehe ihn schon mehr als Mittelstürmer aktuell, so wie er spielt, und kann da mehr Mehrwert geben als Zehner, weil da hast du dann eben einen Götze von hinten, eine Bimbe mit seinem, ja, mit seiner Variabilität, mit seiner Dynamik, kann er nochmal eher vorne reinstoßen, als das jetzt vielleicht ein Uzun könnte. Da könnte das auch, aber ich glaube, als Stürmer, da hat er gerade bessere Chancen, trotz Ekitike, trotz einigen möglichen Neuzugängen, die da noch kommen, ist das für mich der richtige Weg. Und ja, er meint schon im Vorgespräch zu dir, schade, dass es eben nicht mehr so einen Tauziehen gibt, weil man sich da eigentlich ja schon wünschen würde, dass so ein Talent aus der zweiten Liga mehr Optionen, realistische Optionen hat als nur Frankfurt. Denn der einzige Club, der mir sonst noch in Frage kommen wäre, über den sprechen wir gleich, ist der VfB Stuttgart. Aber die auf der Position gerade, Stürmer, Zehner, halb hängende Spitze, die sind halt so krass aufgestellt mit Guirassy, mit Undav, mit Mio, der von hinten drückt, oder Jong. Da willst du jetzt vielleicht auch noch nicht rein. Und dann direkt Champions League, das ist dann noch mal mehr Herausforderungen. Da wäre ich dann so ein bisschen bei dir. Da kann es dann wirklich schon mal eine Fallhöhe geben, die so einem Talent nicht gut tut.
Ja, ist im Endeffekt auch einfach die Frage, was möchte Frankfurt? Möchten sie nur mit jungen Wilden? Jetzt nach dem Abgang von Kolo Muani war es eigentlich jedem klar, es muss ein Stürmer her. Obwohl sie Marmoush geholt haben, der auch super performt, muss man einfach sagen.
Ist aber kein Neuner in der Tradition.
Ist kein klassischer Neuner, das haben sie gesagt, sie holen nochmal einen. Und sie haben im Winter Sasa Kalajdzic geholt, leider Kreuzbandriss das dritte Mal. Ja. Super unglücklich natürlich. Dazu noch Hugo Ekitike geholt, auch nochmal ein Stürmer. Ist es dann so, wenn sie jetzt über 10 Millionen für einen Uzun ausgeben, holen sie trotzdem nochmal einen? Verpflichten sie Ekitike fest? Gehen Sie mit Uzun als Nummer, also würde ich bei der Kaufoption, die ja bei 30, 40 oder sowas war, würde ich Teufel tun und das machen gerade aktuell. Wer weiß, wie es in 3 Wochen ist. Lass den jetzt in den nächsten 3 Wochen treffen und dann ist alles in Ordnung. Dann sieht es wieder anders aus. Dafür ist das Geschäft halt viel zu schnelllebig. Aber das ist halt die Frage. Gehen Sie mit Uzun als Nummer 1 Stürmer in die Saison? Gehen Sie überhaupt als Stürmer mit ihm in die Saison? Wollen Sie ihn als Zehner nehmen, als hängende Spitze? Also es passt, es kann passen. Aber es muss halt genau kommuniziert werden, von Uzun-Seite aus natürlich, von Frankfurt-Seite aus. Wofür holt ihr mich? In welcher Rolle holt ihr mich? Weil im Endeffekt habe ich jetzt auch schon die letzten Wochen und Monate hier gepredigt. Als junger Spieler ist es einfach das Wichtigste, dass du regelmäßig auf dem Platz stehst. Und regelmäßig ist dann halt auch nicht regelmäßig 3 Minuten, sondern regelmäßig 30, 40, 50 Minuten, die du dann bekommst. So, und das ist dann genau die Frage, ob er das hinkriegt, ob das machbar ist, ob das darstellbar ist bei Frankfurt. Weil zuzutrauen ist ihm das mit seinem Talent, keine Frage. Aber ist das in dem Gesamtkonstrukt Eintracht Frankfurt mit dem Kader, den sie haben, ihm zuzutrauen? Weil ich habe es schon angesprochen, es ist ein enorm großer Kader. Usun kommt rein, aber nur weil er die Qualität hat, heißt es ja nicht, dass er direkt spielen muss, weil du hast ja auch natürlich jetzt die Eindrücke aus dieser Saison von einem Larsson, von Chaibi und Co., die auch spielen wollen, die haben auch ihre Ansprüche. Da musst du natürlich auch als Trainer dann das so hinkriegen, dass alle vernünftig, auf alle gut gelaunt, also alle bei Laune halten. So, das ist halt absolut nicht einfach. Und da geht es halt nicht nur einfach nur um die Personalie Usun, weil das Neuzugang ist ein großes Talent. So, das ist das große Ganze, was da gesehen werden muss. Und da muss sich auch ein Usun zu Beginn unterordnen. Und das ist halt auch da wieder die Charakterfrage. Macht er das? Ist das halt, ich finde es immer schwierig, also wenn wir jetzt bei Talenten sind, ist es cool, wenn die aufdringlich sind und aufmüpfig? Oder bist du als gestandener Spieler eher so und sagst, oh nee, schon wieder ein Junger, der nervt, der soll erstmal 2, 3 Jahre meine Leistung bringen, die ich gebracht habe.
Jude Bellingham oder was?
Und dann können wir weiter.
Der Nico Schulz. Es ist halt wirklich, da will ich mal einzuhaken, weil das ist irgendwo, finde ich, da muss man eben auch als Manager oder als Trainer so ein bisschen dann so diese altehrwürdigen Traditionen, die 18-Jährigen müssen erstmal Bälle schleppen, die kannst du jetzt nicht über alles hängen. Wenn ein 18-Jähriger Fußball spielen kann, dann ist der besser. Es gibt ja, Rehagel, ne? Nicht jung und alt, gut und schlecht. So, und wenn der Junge einfach besser ist, dann ist er einfach besser. Und ich finde, bei Frankfurt macht es richtig Spaß. Wir haben einen Namen noch gar nicht genannt, Jean-Matteo Bahoya. Den haben sie auch verpflichtet im Winter. Der ist noch gar nicht richtig reingekommen, auch offensives Mittelfeld. Also Frankfurt hat da schon die Möglichkeiten, alles so miteinander zu gestalten und hat dann natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, wenn sie es finanziell hinbekommen, das ist natürlich deren Aufgabe, zu sagen, okay, der kann's nicht. Auf den kann ich mich nicht verlassen. Der braucht vielleicht nochmal eine Leihe nach Dänemark oder so. Also es ist halt schwierig und ich glaube, Usun geht schon den herausfordernden Weg, aber ich finde, er geht den richtigen Weg. Schreibt's gerne rein, was ihr dazu denkt. Hättet ihr euch eine Alternative vorgestellt für ihn? Ich glaube, in der aktuellen Situation kann man da, glaube ich, so ein bisschen den Weg Nürnberg-Frankfurt zusammen mit seinem Kollegen Nathaniel Brown, der ja auch dann im Sommer zu Frankfurt gehen wird, verstehen.
Also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich finde das auch absolut vernünftig, dass er diesen Schritt geht. Es macht auch Sinn. Nur ich bin immer ein Freund davon, Kirche im Dorf lassen, jubelt ihn nicht zu schnell, zu hoch. Das macht halt auch irgendwann auch einfach keinen Spaß mehr. Auch einfach als Neutraler, wenn man dann von Fans dann zu hören bekommt, der hat schon wieder 3 Spiele nicht getroffen und was ist das für ein Fehleinkauf und hier und da, ist dann auch natürlich die Frage, wie er mit dem Druck umgeht. Ich finde, das beste Beispiel haben wir jetzt im Sommer gehabt mit Kai Havertz. Der wurde von Arsenal verpflichtet für 60 Millionen. Die haben ihm einen Song gewidmet, was heißt gewidmet? Also als Spieler freut man sich ja darüber, wenn sie singen 60 Millionen down the drain. Kai Havertz scores again. Also das ist, Spaß macht's nicht. Jetzt ist es halt ironisch, weil er halt auch performt. Aber da sieht man einfach mal, Spieler brauchen Zeit. Und dann ist halt die Frage, geben ihm auch die Fans die Zeit? Wenn jetzt nichts gegen Frankfurt-Fans, bei Gottes Willen, geile Fanbase, keine Frage. Aber wie ist das, wenn du 13, 14 Millionen für einen Spieler ausgibst, was auch nicht gang und gäbe ist in Frankfurt, und der dann sagt, ja, ich habe jetzt halt 4 Spiele nicht getroffen und dann möchte ich genau die Fans sehen. Ja. Sind es dann Fans, die zu ihm stehen und sagen, gib dir mal ein bisschen Zeit, der ist 18, der Junge, was man machen sollte? Oder gibt es halt die draufhauen und sagen, ja, guck mal, jetzt haben wir so viel Geld verschwendet, der macht nichts, weg mit dem.
So, das deshalb, ist eben die Aufgabe. Ja. Ich finde, Fans haben mittlerweile,
also die haben Gespür
bekommen, auch weil es eben mehr normaler geworden ist, dass junge Spieler eben, also ihr seht es bei uns in den Marktwert-Updates, also es geht nicht nur danach, wer die meisten Leistungen erzielt hat, sondern junge Spieler sind eben mehr wert. Und weil sie so viel wert sein können, auch in der Zukunft, wird eben für sie gezahlt. Sie sind einfach auch irgendwo, so blöd das klingt, ein Anlagewert, der dann irgendwo gesteigert werden soll. So blöd das klingt, aber in der Finanzstadt Frankfurt kann man das vielleicht machen. Lass uns vielleicht auch einen anderen möglichen Abgangskandidat mal beleuchten. Denn schreibt gerne alles zu Usun, auch in die Kommentare. Denn wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken und wir müssen auch bei Chris Führig schauen, welcher Club wäre dann für ihn das Beste. Ist auch da der Abgang das Beste? Oder ist es vielleicht besser so, wenn wir sagen, pick his Club, bleib beim Club. Bleib bei dem Club, wo du bist, bleib beim VfB Stuttgart. was ist gerade die Lage bei Chris Führig? Nimm uns mal kurz bei den Daten und Fakten mit. Und dann schauen wir, was seine beste Option für den Sommer ist.
Sehr gerne, mache ich doch. Für euch tue ich doch nahezu alles. Ich sag bewusst nahezu, weil sonst schreibt ihr irgendwelchen Schabernack in die Kommentare. Das wollen wir nicht. Er ist gekommen im Sommer 2021 vom SC Paderborn für 2,5 Millionen Euro. Hat jetzt letztens nochmal seinen Vertrag verlängert bis 2028. Hat einen Marktwert von 17 Millionen, ist Nationalspieler geworden. Jetzt in dieser Saison super am Performen, was die Scorer angeht. Seine beste Saison in der ersten Liga. Logischerweise weckt das ganze Interesse. Unser lieber Kollege von Sky, Florian Plettenberg, den wir hier auch schon im Podcast hatten, Grüße gehen raus.
Grüße.
Hat da jetzt in den letzten Tagen seine Insider-Informationen rausgehauen. Und zwar sollen von den Top-Clubs aus Deutschland nahezu jeder an ihm interessiert sein. Was ja auch irgendwie Sinn macht, dass man sich mit einem Spieler beschäftigt, der in der Bundesliga performt. Um Namen zu nennen von Vereinen: Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Also die Top-Riege, muss man wirklich sagen. Bei Bayern soll es diskutiert worden sein, die Personalie, aber aktuell kein Thema. Bei Dortmund und Leipzig soll er auf der Liste stehen und Leverkusen soll sich nach ihm erkundigt haben. Das sind so die Rahmenbedingungen aktuell. Geht da um eine mögliche Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro. West Ham aus der Premier League.
Festgeschriebene Ausstiegsklausel im neuen Vertrag, den er jetzt bis 2028 verlängert hat.
West Ham soll auch interessiert sein aus der Premier League. Gibt's sicherlich auch noch weitere Teams, die da dran sind. Wenn wir jetzt bei Pickes Club sind und man sich entscheiden muss, wohin würde ich ihn gerne transferieren? Wo würde ich ihn gerne sehen? Ein paar Spiele haben wir ja schon in der Kategorie durchgegangen und wir haben eigentlich bei jedem einen Verein gefunden, wo wir gesagt haben, da soll er hinwechseln. Chris Führig ist jetzt der Erste, wo ich sage, bleib bitte bei deinem Verein. Bleib bitte beim VfB. Weil er hat jetzt das erste Mal ein gesundes Umfeld. Er hat das erste Mal, ist er Leistungsträger, er spielt eine richtig gute Saison. Er ist Publikumsliebling.
Sein Tor jetzt gegen Union, Alter.
Er ist ein richtig geiler Kicker. Er macht das, das muss man auch mal sagen. Man spricht natürlich gerne von Baller und sowas alles, aber er macht einfache Dinge. Er macht ja nichts Verrücktes. Er macht ja nicht 10 Übersteiger und den Zidane-Trick und einen Okocha und hast du nicht gesehen. Der macht eine Körpertäuschung, einen Haken und geht mit Tempo hinterher. Es sind einfachste Mittel, die da reichen, aber das macht er perfekt. Und ein ehemaliger Trainer von mir hat mal gesagt, du brauchst nicht ein Trickrepertoire haben von 15 Stück, sondern mach einen und den perfektionierst du. Arjen Robben, bestes Beispiel. Jeder wusste, was passiert, du konntest es nicht verteidigen. Und das Gleiche ist so, oder ähnlich geht es mit Chris Führig. Und um zu dem zurückzukommen, wo ich ihn gerne sehen würde, er spielt Champions League nächstes Jahr beim VfB mit großer Wahrscheinlichkeit. Bleibt, da muss schon viel zusammenkommen, dass das nicht mehr, dass sie das verspielen. Bleib bitte da, weil das System passt so gut zu dir, du passt so gut zu diesem Verein, du verdienst auch vernünftig Geld, die Fanbase ist sensationell, muss man einfach sagen, beim VfB. Bleib da. Was gibt's für Gründe, das gerade zu verlassen, das einzutauschen? Die Stimmung in der Mannschaft muss unfassbar geil sein, gerade in die Kabine zu kommen beim VfB. Alle feiern, alle haben gute Laune. Trainer hat verlängert mit Sebastian Hoeneß, auch nochmal
ein
sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Du bist Nationalspieler geworden mit dem VfB, aufgrund des VfBs, aufgrund deiner Leistung. Warum willst du zu Bayern gehen, wo du eine unfassbare Konkurrenz hast und meiner Meinung nach nicht direkt Stamm spielen würdest, weil Bayern halt nochmal eine Riege drüber ist, muss man einfach sagen. Dortmund, die sich irgendwie in einem Umbruch befinden und das von der mannschaftlichen Geschlossenheit sich irgendwie auch alles erstmal finden muss und du in kein gutes Konstrukt gerade kommst.
Und das Konstrukt kann auch mal umgeschmissen werden. Richtig. Im Sommer.
Leverkusen, wo man sagt, ist das spielerisch genau das System mit dem Kader, mit dem du da hättest, wo du perfekt reinpasst. Leipzig, muss ich sagen, ähnlich. Auch so ein bisschen Systemfrage. Das ist ja sehr, sehr variabel, was so Dreierkette, Viererkette angeht, dann spielen sie halt mal mit einer Dreikette und Raum und Henrichs als Flügel, dann hast du nicht mehr diesen klassischen Flügelspieler, der Führig ist, der aber natürlich auch gerne mal reinzieht. So, und dann, wenn du in den Top 5 unterwegs bist, hast du halt Stuttgart, wo du gerade spielst, wo du einen Vertrag verlängert hast, wo du gutes Geld verdienst, wo es meiner Meinung nach keinen Grund gibt, aktuell den Verein zu verlassen.
Das Gehalt könnte natürlich nochmal deutlich besser werden woanders, aber ich finde auch, sein Vertrag den zu verlängern, ein Signal war, dass er diesem Weg vertraut. Vor allen Dingen, wenn du dann noch siehst, okay, der hat verlängert, also Anton hat verlängert, Mio hat verlängert, Sebastian Hoeneß hat verlängert. Du arbeitest daran, dass dass UNDAF bleibt. Gyasi, ich glaube, vielleicht hat man den schon so ein bisschen abgeschrieben. Abwarten. Man musste auch den Sommer einfach mal abwarten. Und ich finde, dass das, was der VfB Stuttgart sich jetzt aufgebaut hat, und du hast ja angesprochen, Führich kam ja schon 21. Er hat das erste Jahr, da sind sie 15er gewonnen, in der letzten Minute, weil Endo das Kopfballtor macht. Und letztes Jahr in der Relegation gewonnen, gegen den HSV. So, also 16er gewonnen. Der weiß, wie es ist, wenn Scheiße läuft. Der hat Labbadia erlebt, bei allem Respekt. Der hat die Entlassung von Matarazzo erlebt. Der hat den Mislintat, ist gekommen, hat ihn geholt, ist dann aber auch nicht mehr da. Also er weiß, wie es ist, wenn irgendwo Trubel ist. So, und ich glaube jetzt, trotz des Trubels, was im Aufsichtsrat vorgeht, den gibt es ja auch schon eine Zeit lang, hat ein Sebastian Hoeneß verlängert. Und Sebastian Hoeneß, muss man einfach nur Respekt zollen, was der da aufgebaut hat. Ich glaube auch, Führich ist nicht der da jetzt gehen sollte. Das sind jüngere Spieler. Führich ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und ich glaube, wenn er jetzt bei Stuttgart die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht Europa spielt, noch mal eine schöne Saison hat, vielleicht auch mal sich noch mal ein bisschen neu beweisen muss, wenn ein oder andere Spieler geht, dann kann er das da machen. Aber jetzt woanders hinzugehen und vielleicht dann nur Bankspieler zu sein, ich glaube, das ist auch sein Spielertyp nicht so, kommt dem nicht so entgegen, weil er eben schon so ein, ja, einfache Tricks geil machen, Straßenfußballer ist. Und ich glaube, der braucht die Spielzeit mehr als alle anderen. Und wir müssen ja auch darüber reden, will der VfB ihn vielleicht verkaufen? Aber da bin ich der Meinung, dass es andere gibt, und da kommen wir jetzt in den Kadercheck rein, dass es andere Spieler gibt, die mehr Erlös bringen können, die jünger sind, die auch vielleicht umworbener sind, als eben Führich. Und da können wir ein. Also lass uns den Kadercheck mal so drehen.
Führich noch was ergänzen. Du hast es jetzt gesagt, es gibt natürlich noch mal andere Spieler, die dann vielleicht mehr im Fokus sind, mit denen man Geld verdienen könnte. Nichtsdestotrotz, einfach um das nicht zu kurz kommen zu lassen, angenommen, Ausstiegsklausel, aber es gibt ein wirkliches Wettbieten, dann kann es ja auch gerne mal dazu kommen, dass Vereine über der Ausstiegsklausel bezahlen. Selten.
Gibt es dann nicht eher das Wettbieten im Gehalt?
Ja, aber es kann auch mal sein. Enzo Fernandes wurde auch noch mal eine Million richtig. Über Ausstiegsklausel, ob das jetzt Sinn macht, völlig egal. Angenommen, bietet dann jemand jetzt 25. Wir reden jetzt natürlich darüber, Führich, wo passt er am besten hin, wo passt er überhaupt nicht hin, was soll er machen? Der VfB Stuttgart hat wirtschaftlich immer noch hart zu kämpfen. Sie haben jetzt im Sommer Mavropanos 20 Millionen, Endo 20 Millionen.
Sosa so 10.
Sosa waren zwischen 8 bis 10 eingenommen. Das sind fast 50 Millionen, aber sie haben trotzdem immer noch wirtschaftliche Probleme. Sie sind darauf angewiesen, Transfergewinne zu erzielen. Natürlich, es gibt mehrere Spieler, die das machen können. Es ist nicht nur Führich, aber angenommen, jemand bietet 20, 25 für Führich, dann muss der VfB auch überlegen, ist es mir wert, mit ihm lieber sportlichen Erfolg zu haben? Habe ich vielleicht einen in der Hinterhand, der ihn ersetzen könnte? Oder brauche ich jetzt gerade 25 Millionen?
Ja.
So, und das ist immer noch der Punkt, wo man sagt, wo man zumindest differenzieren muss. Es hängt natürlich nicht nur an Führich, sondern es hängt auch am VfB, wie der Verein, die den Kader planen möchte, wie er Geld einnehmen möchte. Ist das, wenn es im Endeffekt so eine 50-50-Entscheidung ist, Mio hat ein Angebot und Führich hat ein Angebot. Geben Sie Mio ab für 25 oder geben Sie Führich ab für 20?
Das ist die Frage, ne? Da hängen natürlich auch immer die Spieler noch mit drin. Ich glaube, Stuttgart wird sich im Sommer nicht darum sorgen müssen, dass zu wenig Angebote für ihre Spieler reinkommen.
Das nicht.
Ich glaube, Stuttgart wird sich nicht darum sorgen müssen, dass zu wenig Angebote reinkommen. Aber natürlich brauchen sie auch noch einen Kader, der da ist. Und sie brauchen jetzt, und da kommen wir jetzt mal in den Kadercheck rein, einen Kader, der funktioniert und der dann auch europatauglich ist. Denn der Spielplan wird nicht kleiner. Nächstes Jahr gibt es 8 Champions-League-Gruppenspiele. Es gibt natürlich...
Habe ich schon fast wieder vergessen, dass sie
ja, tolle aber Gruppenfahrt es wird ist. So. Und es wird natürlich dann nochmal... es gibt natürlich dann nochmal die... natürlich haben dann auch die Spieler mehr Chancen auf Einsatzzeiten, gerade in einem großen Kader. Aber natürlich musst du dich dafür wappnen. Du musst auf allen Positionen gut aufgestellt sein. Fangen wir mal oben an. Und das ist der Trainer und der hat verlängert. Und das ist das wichtigste Signal. Denn ich finde, das ist schon ein Zeichen. Es kann sein, dass Dortmund, Bayern und Leverkusen im Sommer den Trainer wechseln. So, Leipzig schließe ich mal aus. Ich glaube nicht, dass Marco Rose jetzt da so, dass da irgendwas passiert. Aber Alonso könnte wechseln. Terzic könnte natürlich wechseln.
Tuchel ist schon weg.
Tuchel ist eh schon weg. So, dann kann es, also das sind die konkreten Optionen. So, und er hat verlängert. Das ist schon mal die absolut wichtigste Personalie. Soll
ich einhaken? Ich wollte einhaken, weil Glaubst du, wenn Leverkusen oder Dortmund, Bayern schließe ich wirklich aus.
Warum? Er ist doch ein Hoeneß.
Ja, aber trotzdem, glaube ich nicht.
Zu früh.
Glaube ich nicht.
Okay.
Weil da geht Bayern, glaube ich, in eine ganz andere Etage. Ich weiß nicht, ob sie sich dann mit einem, nichts gegen Sebastian Hoeneß, mit einem Hoeneß zufrieden geben. Weil dieses Experiment ist mit Nagelsmann quasi schiefgegangen. Oder ist schiefgegangen, weil er auch ein Trainertalent und hat einen Verein hochgeführt.
Ja.
Ist heutzutage ein Vertrag noch so viel wert? Wir reden mit Verträgen mit Ausstiegsklauseln bei Spielern. Wir reden über Vertragsverlängerungen bei Trainern. Hat das noch so viel zu bedeuten? Ja, es ist jetzt ein Zeichen nach außen, aber auch da kommt Leverkusen und Bayern und sagt, Hoeneß, Sebastian Hoeneß, wir wollen dich als neuen Trainer haben. Sagt er dann, nee, ich habe gerade bei Stuttgart verlängert, den mache ich nicht.
Ist das nicht, also das ist natürlich am Ende sein Kopf, aber es ist ja klar, dass diese beiden Clubs suchen oder mindestens einer und dann vielleicht noch Dortmund. Und natürlich kannst du jetzt natürlich ein bisschen den Arschloch-Move bringen und den Vertrag verlängern, um deine Jobsicherheit zu haben, das Gehalt sicher zu haben. Aber aus meiner Sicht kann ich mir nicht vorstellen, weil er hätte ja eh noch Vertrag gehabt, das dann zu machen.
Ich sag nur, es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, aber ich möchte es nur noch mal in die Hinterköpfe bringen, dass das trotzdem passieren könnte.
Es kann natürlich immer passieren.
Das ist, wie oft ist schon was passiert, wo wir gedacht haben, okay, das, auf gar keinen Fall, das wird nicht passieren. Und schwuppsdiwupps war es auf einmal kein Gerücht mehr, sondern fixer Transfer. Und es kann einfach heutzutage super schnell gehen. Und wer weiß, was in diesem Vertrag alles drinsteht. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf dem Sofa in unserem Transfermarktbüro und sprechen darüber, aber wir haben keine Ahnung, was auf diesem Blatt Papier steht, was Sebastian Hoeneß was in dem Vertrag steht. Auch natürlich gibt es sehr viele Insider, die danach immer ihre Berichte schreiben und Spekulationen und da ist bestimmt eine Ausstiegsklausel drin, aber vielleicht ist das auch einfach mal irgendwas, was noch nicht an die Öffentlichkeit gesickert ist, dass der eine Ausstiegsklausel hat. Vielleicht hat er sich einfach diesen Vertrag jetzt neu machen lassen. Wirklich worst case, also Szenario, mit dem Gedanken, ich baue mir da mal eine schöne Ausstiegsklausel rein, falls da ein Verein kommt, der mich haben möchte.
Klar, ist ja auch nichts Ungewöhnliches.
Siehe
St. Pauli gerade, da gab es ja genau diese Verhandlungen.
Xabi Alonso hat es genauso.
Xabi Alonso, natürlich. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil Stuttgart natürlich jetzt alles dafür aufgebaut hat, dass er bleibt und dass auch die Spieler in ihren Vertragsverlängerungen, die wir schon angesprochen haben, also Mio, Führich, Waldemar Anton natürlich, ganz wichtiger Baustein, dass die eben auch dann bleiben werden. Wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen und wir sehen dann, wenn wir auf den Kader gucken, trotzdem auf allen Positionen Baustellen. Das fängt im Tor an, Alexander Nübel ist ausgeliehen vom FC Bayern und er war gut, finde ich. Er hat wirklich Stabilität reingebracht, er bringt mit dem Ball Qualitäten mit, die du bei Stuttgart haben musst. War jetzt aber auch nicht komplett überragend, dass in Stuttgart der Konsens herrscht, jo, wir müssen alles dafür tun, dass der bleibt. Das ist noch nicht so. Sie müssen eh sehr viel bezahlen. Bayern hat ihn unter Vertrag. Bayern braucht da nicht klein beigeben. Und jetzt gibt es eben das Gerücht, dass Stefan Ortega ein realistischer Kandidat ist für den VfB. Es gibt natürlich bei ihm gerade die Situation, dass er Ersatztorhüter ist bei City. Er hat jetzt am Wochenende die Einsatzzeit bekommen, weil Ederson sich verletzt hat. Er hat es richtig gut gemacht. Er ist wahrscheinlich aktuell der beste Ersatztorhüter weltweit oder einer der besten, vielleicht noch bei Real Madrid. Gibt es noch Lunin, der ja auch gerade spielt.
Ramsdale bei Arsenal.
Ramsdale, das habe ich jetzt auch am Wochenende gesehen.
Ja, unglücklich, aber ja.
Es ist aber auf jeden Fall, er ist schon ein bisschen unterfordert, vielleicht dann nur die Bälle beim Warmschießen zu machen. Er kriegt ja seine Einsatzzeit und er hat absolut überhaupt, dass Man City ihn unter Vertrag genommen hat, hat er damit ja schon gezeigt, was er kann. So. Und er will spielen. Was völlig verständlich ist. Er ist jetzt um die 30, bestes Torhüteralter in Deutschland. Wäre das natürlich eine der besten Optionen, zu Stuttgart zu gehen. Das würde vom ganzen Spielerischen, was er auch mitbringt, super passen. Und glaubst du, dass Stuttgart dann auch für ihn, weil auch bei Man City verdienst du nicht nur das ein oder nur ein bisschen, glaubst du, dass er die bessere Option wäre als Nübel? Oder würdest du dann eher sagen, okay, Nübel ist ein bisschen jünger, wir wollen jetzt vielleicht nicht zu viel verändern. Wen würdest du eher nehmen?
Wenn Geld keine Rolle spielt, Nübel. Also auf lange Sicht musst du meiner Meinung nach Nübel nehmen. Nichts gegen Stefan Ortega, aber ja, auch als Keeper kannst du ja mittlerweile bis ins sehr, sehr gehobene Fußballeralter spielen. Aber ich finde, Nübel hat trotz seiner schwierigen Phase, die er jetzt die letzten Jahre hatte, noch eine sehr gute Entwicklung vor sich, meiner Meinung nach. Und jetzt schon eine sehr gute Entwicklung genommen, dass ich sagen würde, behalt ihn. Aber okay. Ja, das Finanzielle ist da halt das Problem. Und das ist, wir haben das eben schon bei Führig und dem wirtschaftlichen Aspekt angesprochen, kann jetzt bei Nübel genauso aussehen. Sie haben schon, ich glaube, gefühlt im September oder Oktober gesagt, ja, finanziell sind uns da die Hände gebunden, das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Ich kenne jetzt nicht exakt die Quelle bei Ortega, was es, wie seriös es ist. Wenn es um finanzielle Machbarkeit geht, ist Ortega da auf jeden Fall der Kandidat, weil heutzutage gibst du auch für jeden normalen Bundesliga-Keeper seine 4, 5, 6 Millionen aus. Und dann würde ich, glaube ich, wenn es in diesem Bereich ist, schon Richtung Stefan Ortega tendieren. Wie gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich bei Alex Nübel bleiben.
Im Ländle spielt Geld immer eine Rolle,
ja.
Das wissen wir. Und wenn wir dann in die Verteidigung gucken, wo ich finde, dass Stuttgart wirklich einfach nur zu bewundern ist, was sie aus diesem Spielermaterial gemacht haben. Waldemar Anton war über Jahre hinweg so ein Spieler. Was ist mit dem eigentlich? Hat ja eigentlich Potenzial, aber kommt nicht so richtig aus sich raus. Beste Saison seiner Karriere. Jetzt winkt die Nationalmannschaft im März noch und hat jetzt seinen Vertrag verlängert, ist absoluter Ankerpunkt in dieser Verteidigung. Zagadou bis zu seiner Verletzung auch komplett rehabilitiert nach den schwierigen Jahren in Dortmund. Ito hätte eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro ziehen können nach Saudi-Arabien, wollte er dann nicht machen. Auch wieder, das zeigt wieder, was für ein Standing sich der VfB auch schon bei den eigenen Spielern erarbeitet hat.
Dass gut, die es war nicht aber auch Saudi-Arabien. Ne?
Ja, aber es wäre sein Rentenvertrag natürlich gewesen. So, das auf jeden Fall. Und er hat gezeigt, dass er auch da, natürlich, das wäre jetzt vielleicht ihr bester Karriereweg gewesen, aber auch da, Stuttgart, die Leute wollen nicht aus Stuttgart weg. So, dann hast du einen Anthony Rowe, der jetzt mehr reinkommt, der dann im Sommer dann auch fest verpflichtet sein wird mit 3 Millionen Euro. Auch das ein talentierter Spieler. Du hast noch Sergio. Und dann hast du auf den Außenverteidigerpositionen Mittelstädt und auf der rechten Seite Wagnermann Stenzel. Auch das, Mittelstädt ist schon ein bisschen älter, auch das wieder ein super Stil gewesen im Sommer. Aber das ist schon jetzt erstmal ein ordentlicher Kader. Aber, ich habe jetzt gesagt, Ito hat diese Ausstiegsklausel im Winter nicht gezogen. Aber es könnte natürlich auch sein, die wird dann nicht weg sein im Sommer, die kann vielleicht eine andere Summe haben, marginal. Kann natürlich sein, dass er dann auch wieder geht. Und Ito ist, finde ich, von allen in Verteidigung vielleicht schon der wichtigste für dieses Ganze, wie Stuttgart funktioniert, weil er eben auch nach vorne hin super variabel ist. Er kann über links, er kann durch die Mitte kommen, er hat ein gutes Passspiel. Ito ist schon der erste Abgangskandidat, ne?
Ja, also natürlich, auch wenn du eine Ausstiegsklausel hast, muss man sich damit zumindest beschäftigen, dass der Spieler im nächsten Jahr nicht in deinem Kader sein könnte, weil es ja vor allem schon im Winter Angebote gab. Keine Frage, das muss man so beurteilen. Sonst würde ich auch sagen, die Verteidigung ist vom Prinzip her vernünftig aufgestellt. Die Frage ist nur, oder die ich mir stelle, lässt man sich jetzt von dieser Saison halt einfach blenden? Weil
ja,
wir haben auch schon über Schalke gesprochen, als sie Vizemeister geworden sind und dass das geile Spieler waren. Und wir sehen jetzt alle, wo Schalke ist. Und da waren auch noch Spieler dabei, die Vizemeister geworden sind. Ist es jetzt einfach nur, die performen halt heftig über? Oder ist es wirklich, die haben halt vorher heftig unterperformt und sind jetzt auf ihrem Level, was sie eigentlich normalerweise haben?
Da gibt's das ist eben die Frage.
Da gibt's ich
gucke mir so ein bisschen dann so die Spieler an, die jetzt von Stuttgart weggegangen sind. Und wenn ich sehe, wie so ein Wataru Endo bei Liverpool absolut komplett verdienter Stammspieler auf der 6 ist und im Spitzenspiel jetzt eine Traumleistung gebracht hat, dann ist das vielleicht, Mavropanos macht sich auch bei West Ham, dann sehe ich da das Potenzial, dass die Spieler, die dieses Stuttgart das Scouting geholt hat oder beobachtet hat und auserwählt hat und dann eben Mislintat und Co. geholt haben, dann sehe ich das Potenzial. Aber natürlich kannst du dir nicht bei jedem sicher sein. Es ist nicht jeder Wataru Endo. Es ist nicht jeder.
Das sind jetzt halt auch in Anführungsstrichen nur zwei. Ne? Also
genau.
Ein Mavropanos kommt auch noch von Arsenal. So, das ist jetzt nicht so, dass der von einem Absteiger Hertha gekommen ist, wie Mittelstädt. So, der hatte ja vorher schon, auch wenn er da vielleicht nicht zu 100% so viel gespielt hat, aber schon irgendwie ein anderes Standing, als er gekommen ist. Und hinzu kommt dann nächstes Jahr auf jeden Fall die Doppelbelastung, beziehungsweise dann Dreifachbelastung mit neben Pokal noch Europapokal. Und dann bin ich halt gespannt, was, wir reden über Anton, dass das ein Top-Spieler ist, keine Frage, aber was der dann macht, wenn dann halt nicht mehr Wout Weghorst gegen ihn spielt, sondern Vinicius Junior oder Kylian Mbappé. Oder Jude Bellingham hat da schon in der Bundesliga. Aber das ist dann auch mal eine andere Kategorie. Und dann sieht man halt wirklich erst, ist es wirklich die Leistung, die sie immer abrufen können? Oder war das jetzt einfach eine Saison ihr absoluter Peak und da kommen sie halt nicht mehr ran? Napoli jetzt auch, gutes Beispiel. Anguissa, Lobotka, Giovanni Lorenzo,
Zielinski,
wie sie alle heißen. Hochgejubelt. Deshalb habe ich das mit Usun vorhin gesagt. Hochgejubelt.
Ja.
Die werden jetzt in Italien die nächsten Jahre werden die so geil performen. Wo stehen die jetzt? Achter, Neunter? Im absoluten Niemandsland?
Genau.
Und richtig schlecht teilweise die Spieler? Deshalb,
ich glaub,
es kann halt ein Jahr funktionieren, aber es gibt halt nicht die Sicherheit. Und dann ist halt die Frage, möchtest du dir dieses mannschaftliche Konstrukt, was du dir gebaut hast, wo die Spieler dann noch richtig gut funktionieren, kaputt machen, indem du dir noch Spieler holst, die vermeintlich besser sind? Oder vertraust du dann halt auf dem, weil du weißt, also eine Mannschaft, die als Mannschaft auftritt, schlägt einen einzelnen Spieler, der vielleicht besser ist von der Qualität
her. Du darfst eben jetzt nicht den Union Berlin-Fehler machen und die gleichen Spieler nur einfach in teuer kaufen. Robin Gosens, Respekt für seine Karriere, aber das Geld hätte Union Berlin vielleicht besser in 3, 4 klein, also ein bisschen geringere bewertete Spieler stecken sollen. Bonucci, der auch sein Geld gekostet hat und Co. Ne? Also man kann halt eben, wie du schon sagst, man muss da trotzdem auch so seinen Prinzipien treu bleiben und darf jetzt nicht nur, weil man mehr Geld hat, das hat es auch schon sehr oft gegeben, wenn Leute auf einmal das Geld zur Verfügung haben, dass sie es dann irgendwie nicht hinbekommen, die Fehler machen. Aber ich glaube, dass Stuttgart schon noch den ein oder anderen Spieler in der Scouting-Hinterhand hat. In der Gerüchteküche gibt es jetzt zum Beispiel einen Lloyd Kelly. Der ist 16 Millionen Euro wert vom Bournemouth-Innenverteidiger. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, wo man sagt, yo, also da geht ihr jetzt schon sehr viel Risiko ein. Man spricht ja auch immer vom Transferpaket mit Ablöse, Handgeld, Gehalt. Das wäre bei einem Spieler aus der Premier League automatisch schon mal hoch. So. Und der ist ja auch schon 25 Jahre alt. Das ist eben die Frage. Und ich glaube aber, dass es die Stuttgarter Aufgabe ist, dann eben das trotzdem zu erweitern, ohne jetzt aber den Stamm, den du hast, aufzugeben. Kommen wir mal ins Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld. Da kam natürlich jetzt mit Angelo Stiller ein super Stil-Transfer im Sommer. 5,5 Millionen Euro. Aus Hoffenheim geholt. Auch der kann sich Hoffnungen jetzt bald machen auf die National. Also, der ist noch nicht so ganz so weit, aber er kann auch da sich Hoffnung machen, dass er irgendwann im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist. Und neben ihm spielt meistens Atakan Karasor, um den es auch schon Abgangsgerüchte gibt. Und bei dem ich mir die Gedanken mache, wenn du ein Upgrade in diesem Kader brauchst, auch um international zu bestehen, dann da. Yannick Keitel, das ist sehr konkret, dass der im Sommer kommt aus Freiburg. Sechser, junger, deutscher, talentierter Spieler. Das wäre so der erste Mann, der da schon in dieses Konstrukt reingehen könnte. Ne? Du siehst bei Stiller, was aus dir werden kann, wenn du Vertrauen von Sebastian Hoeneß im zentralen Mittelfeld bekommst. Und ja auch aus Karasor, der hat ja auch sehr viel aus seinen Limits, die er trotzdem noch mitbringt, rausgeholt.
Absolut. Also für mich eine sehr spannende Aufgabe, Kaderplaner bei Stuttgart zu sein in der nächsten Saison, weil du irgendwie schon noch Baustellen hast, aber irgendwie auch eigentlich nicht, weil es jetzt gerade funktioniert. Es ist jetzt natürlich noch sehr viel in die Glaskugel schauen, weil du weißt halt nicht, wenn wir jetzt auch im Sturm oder so sind oder generell noch im Mittelfeld bleiben mit Dahoud, wird eine Kaufoption gezogen. Ich würde jetzt sagen, braucht es eigentlich nicht. Andererseits brauchst du natürlich auch für die Breite trotzdem irgendwie Spieler. Kriegst du einen, der besser ist für weniger als 9 bis 10 Millionen Kaufoptionen, die jetzt bei Dahoud sind? Was passiert mit Girassi? Kriegst du UNDAF? Also ich glaube, es ist sehr, sehr herausfordernd jetzt für den Kaderplaner vom VfB, da sich zu entscheiden, was ist das Beste für den Club oder für die Mannschaft. Aber auch sehr interessant, sag ich mal. Also würde ich schon irgendwie gerne mal Mäuschen spielen, welche Namen da gerade so in der Liste so auftauchen. Einfach so auch wirklich aus Interesse. Machen sie jetzt bewusst gesagt den Fehler von Union Berlin und gehen nach Namen, was sie eigentlich zuletzt ja nicht gemacht haben. Und es hat funktioniert, nicht nach Namen zu gehen. Sind die Fans damit zufrieden, wenn du weiterhin nicht nach Namen gehst, aber dann halt Champions League spielst? Beeinflusst dich das in deiner Arbeit? Sollte dich das beeinflussen? Da sind meiner Meinung nach noch sehr viele.
Es gibt ja nicht immer die Fans. Es gibt dann so die auf die Talente bauen wollen. Es gibt dann vielleicht so ein bisschen die Älteren, so blöd das klingt, die dann vielleicht eher so sagen, so nö, wir wollen jetzt ja auch, ich will das sehen für mein Geld,
also sind halt
was
noch,
ich zahle. Aber ja.
Es sind halt noch sehr, sehr viele Variablen irgendwie offen, die halt ja das Ganze noch ja ungewiss gestalten, was du da im Endeffekt genau machen kannst und machen sollst. Ich würde es im Endeffekt nicht an so vielen Stellschrauben drehen, weil jetzt gerade das Konstrukt funktioniert und da würde ich so wenig wie möglich dran ändern, weil ich glaube, das sollte auch jedem Stuttgarter bewusst sein, dass Europapokal du hast es angesprochen, die sind von Platz 15 und 16 gekommen in den letzten 2 Jahren. Das ist ein absoluter Bonus. Das heißt auch nicht, das hat ja Union Berlin eh nicht so ähnlich gesehen, dass du da jetzt international überwintern musst oder sowas. Das alles jetzt, sowohl finanziell, auch das, was sie dann erleben werden in den Spielen, ist absoluter Bonus. Und das Hauptziel ist immer noch, Bundesliga sich weiterhin etablieren und dass es jetzt nicht ein One-Season-Wonder ist und du dann nächste Saison wieder um Platz 13, 14 rumdümpelst. So, sondern, und dann würde ich eher sagen, leg den Fokus darauf, das Konstrukt zu behalten, vielleicht nochmal ein, zwei Positionen nachzulegen, aber nichts Verrücktes zu machen, weil du auch natürlich eh noch deine finanziellen Probleme hast.
Aber du bist manchmal vielleicht gezwungen, was Verrücktes oder vielleicht was zu tun, überhaupt erstmal, es ja fast alle eine Ausstiegsklausel haben. Mio hat eine Ausstiegsklausel, Führich hat eine Ausstiegsklausel, Gerassi hat eine Ausstiegsklausel und Ito haben wir schon angesprochen. Das ist natürlich dann, und wir wussten ja, wie krass die bei Stuttgart auch getimed sind. Also Gerassi hat ja bis kurz vor Schluss noch die Ausstiegsklausel ziehen können, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und das gibt dir natürlich so ein bisschen, fesselt dich halt so ein bisschen. Ne? Du kannst dir halt nie so ganz sicher sein, was passiert. Mein Abgangskandidat, wenn du sagst, okay, wir trennen uns von irgendwem, ist Silas, der schon im Winter hätte gehen können zu Fulham. Da hat man es dann nicht gemacht, was ja auch ein Zeichen der Stärke ist, dass man sich auch leisten kann, nicht das erstbeste Angebot, was ja auch bei 15 bis 20 Millionen Euro lag, annehmen zu müssen. Aber gerade auch, weil ein Justin Deal vom 1. FC Köln zu Stuttgart kommt, genau, das ist ein Kandidat. Du hast immer noch einen Nio, du hast immer noch einen Jong, der auch eine Zeit lang jetzt raus war, schon zwischendurch. Du hast Undaf, der gegebenenfalls eben bleibt. Da ist schon sehr, sehr viel Qualität im Kader. Ne? Leveling ist auch noch offen, bleibt der beim VfB, hat ja auch jetzt nochmal eine richtig gute Zeit gehabt. Ich glaube, Silas wäre so mein erster Abgangskandidat, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ohne jetzt dem Spieler irgendwas Schlechtes hinterherzuschreien, weil er hat ja seine Leistung gebracht, aber ich glaube, das ist einer, der vielleicht so am ehesten entbehrlich ist. Und dann Gerassi ist eben der Punkt, da kannst du es halt selber nicht entscheiden. Wenn er bleiben will, dann nimmst du ihn mit Kusshand an. Wenn er geht, dann musst du vorbereitet sein. Da gibt es 2 Namen, beide Griechen. Pavlidis, 25 Jahre alt, 25 Millionen Euro Marktwert aus Alkmaar. Das ist ambitioniert. Und dann gibt es noch seinen lieben Kollegen, auch Grieche Fotis Ioannidis, der 10 Millionen Euro Marktwert hat, 24 Jahre alt ist und bei Panathinaikos spielt. Das ist so, finde ich, jetzt auch gerade, weil Stuttgart ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht hat mit Griechen, finde ich der Spieler, den ich richtig gerne sehen würde. Interessanter Stürmertyp. Und das wäre dann wahrscheinlich so einer, der dann auch vielleicht zusammen mit Undaf, für den musst du ja auch dein Geld bezahlen, funktionieren könnte. Aber das ist halt schon, wie du schon sagst, eine echt richtig spannende Aufgabe, ne?
Ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Variablen, sehr, sehr viel Unsicherheit bis, glaube ich, kurz vor Ende des Transferfensters wird es wieder geben. Natürlich haben sie jetzt schon, wäre vermessen, wenn sie nicht irgendwas schon in der Hinterhand hätten, keine Frage, weil den Gerassi-Abgang, da sind sie seit eigentlich schon letzten Sommer drauf, müssten sie drauf vorbereitet sein.
Sie müssten so seitdem drauf vorbereitet sein, als sie ihn verpflichtet haben.
Also eben, deshalb ja, sehr, sehr spannende Aufgabe, aber wenn ich jetzt dem VfB was mitgeben müsste, könnte, würde ich sagen, verkauf bitte nicht dein Gesicht, nur um in der Champions League oder in der Europa League erfolgreich zu sein, weil das ist nicht, sollte nicht das oberste Ziel sein. Das oberste Ziel sollte sein, weiterhin Bundesliga etablieren, und ich glaube, damit mit dem Gesamtkonstrukt-Paket VfB Stuttgart kannst du gerade relativ viele Spieler, interessante Spieler anlocken, aber nimm nicht einfach nur den, der am meisten kostet, der am meisten Marktwert hat, sondern ja. Mach es so, wie du es jetzt zuletzt gemacht hast. Alles andere international ist Bonus und da muss nicht der Fokus drauf liegen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, also die Vereine wie Union Berlin haben es halt ein bisschen negativ vorgemacht und davor gab es natürlich auch noch ganz andere Clubs, die das verrissen haben, mit oder ohne internationales Geschäft. Also Hertha fällt mir da natürlich als erstes ein, Schalke, der HSV früher, also die dann zu viel investiert haben zum falschen Zeitpunkt und eben sozusagen ein bisschen den sportlichen Erfolg für selbstverständlich genommen haben. Ich glaube, das war's. Mit Stuttgart ist es hier nicht getan. Ihr könnt euch aufs Wochenende freuen, auf die Top-10-Transfers, denn da kümmern wir uns auch um den VfB. Da sind bestimmt auch die ein oder anderen Namen von heute dabei. Nicht nur, denn es geht wie immer ab 2000. Und freut euch darauf, abonniert den Kanal, auf YouTube oder natürlich auch bei Spotify oder allen anderen Podcast-Kanälen. Das macht ihr auf jeden Fall und checkt auch weiterhin alle Kanäle bei Transfermarkt, denn es sind Marktwert-Update-Wochen aktuell schon. Die Serie A gehabt, heute am Donnerstag die Premier League, nächste Woche zweite Liga, deswegen kommt die Podcast-Folge auch einen Tag später, am Freitag, und dann die Woche drauf auch die Bundesliga, wo wir dann auch beim VfB schauen können, wie viel sind denn jetzt die Spieler nach den letzten Leistungen auf dem Platz auch wert.
Sehr schöner Abschluss, Max.
Da haben wir es doch. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, alles Gute und wie gesagt, wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, in die Kommentare schreiben. Danke und ciao, ciao.
Tschüss, macht's gut.